Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Jessica Stromberg. Einen schönen guten Tag. Das Coronavirus und der Umgang mit der Situation, so wie sie ist, bestimmt gegenwärtig unser Leben und wirft Fragen auf, mit denen wir uns zuvor nicht beschäftigen brauchten. Eine der schmerzlichen Themen ist die Triage. Wenn die Intensivmedizin zur knappen Ressource wird, wer bekommt dann die lebensrettende Behandlung? Es gibt eine Leitlinie und gegen diese haben 9 Menschen eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Mit einer haben wir gesprochen. Wenn Kitas und Schulen wieder geschlossen werden sollten, geraten Kinder in problematischen Familienverhältnissen aus dem Blick. Was dann passieren kann, zeigt ein Fall aus Mönchengladbach, wo ein 5-jähriges Kind im Frühjahr offenbar totgeschlagen wurde. Und wir hören, wie sich Berlin logistisch auf das Impfen vorbereitet. Das sind unsere Themen heute in Deutschland heute. Machen wir ein Gedankenspiel. Ein 30-jähriger Mann nimmt das Virus nicht ernst, begibt sich ungeschützt in eine Menschenmenge, steckt sich selbst an und später auch andere Menschen, erkrankt schwer und muss dann intensivmedizinisch behandelt werden. Die 60-jährige Wohnungsnachbarin, durch Behinderung gesundheitlich beeinträchtigt, lebt seit Monaten weitgehend abgeschottet, versucht sich zu schützen, bekommt im gemeinsamen Flur dann aber doch eine große Virenlast vom Nachbarn ab und braucht ebenfalls eine intensivmedizinische Behandlung. Es gibt aber nur einen Platz. Der Mann hat die besseren Erfolgsaussichten zu überleben. Soll er dann den Platz bekommen? Das ist eine Debatte, die keiner führen will, die aber, wenn die Zahlen nicht runtergehen, Realität werden kann. Nach welchen Kriterien werden Menschen im Notfall ausgewählt oder aussortiert? Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI, hat dafür Leitlinien erarbeitet. Nach denen hat Vorrang, wer die besten Aussichten hätte, eine Intensivtherapie zu überleben. Und diejenigen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit sterben würden, stehen hinten an. Das Prinzip der Erfolgsaussicht einer lebensrettenden Behandlung also. Vorerkrankungen und andere körperliche Einschränkungen senken diese Erfolgsaussicht. Das darf nicht so stehen bleiben, findet eine selbstbetroffene Richterin aus Trier und hat Verfassungsbeschwerde eingereicht. Unsere Landeskorrespondentin in Rheinland-Pfalz, Anke Petermann, hat sie besucht.
Nancy Poser sitzt am Wohnzimmertisch im Homeoffice. Vor sich Tablet und Laptop. An der Seite ein Drucker, darauf ein Aktenstapel. Ein kleiner Aktenstapel, lacht die Betreuungsrichterin. Soeben hat ihre Mutter den größeren, schon abgearbeiteten, ins Gericht gebracht. Als behinderte Betreuungsrichterin will sich Poser nicht porträtieren lassen. Betroffenheitsgedöns, nichts für die Prädikatsjuristin, die an einer Muskelerkrankung leidet. Im Paraboccia, dem Spiel mit den Kugeln, liegt sie international ganz vorn. Mitleid will die 40-Jährige nicht, aber ihr Recht auf medizinische Behandlung fordert sie ein. Gemeinsam mit vorerkrankten, körperlich und geistig behinderten Menschen bzw. deren Betreuungspersonen hat sie Verfassungsbeschwerde in Sachen Triage eingelegt. Und zwar
als Bürgerin, als Bürger, der darauf vertraut, dass das Grundgesetz ihn vor Eingriffen Dritter in seine Grundrechte schützt.
In der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, DIVI, sieht Poser diesen Dritten, der ihre Grundrechte auf Gleichbehandlung, auf Leben und Menschenwürde verletzt. Mit ihren sogenannten Gebrechlichkeitskriterien bewirke die Ärztevereinigung, dass zum Beispiel ihr als gesetzlich versicherter Richterin im Triage-Notfall das Recht auf Intensivbehandlung verwehrt werden könne. Zwar betone die Ärztevereinigung stets, dass ihre Kriterien weder ältere noch behinderte Menschen diskriminierten.
Es sind aber Kriterien, die nur alte und behinderte Menschen erfüllen. Zum Beispiel die Gebrechlichkeitsskala, die dort herangezogen werden soll, zur Ermittlung des sogenannten allgemeinen Gesundheitszustandes. Da ist dann zum Beispiel der Punkt drin, braucht einen Rollstuhl, braucht einen Rollator, oder Assistenz, um nach draußen zu kommen und so weiter. Also alles Punkte, die von behinderten und alten Menschen erfüllt werden und von keinem sonst. Und wenn man dann dort eben diese Punktzahl schlecht hat, dann ist man eben beim allgemeinen Gesundheitszustand direkt ganz unten und würde im Zweifel die Behandlung nicht bekommen.
Wir würden als Erste aussortiert, glauben die neuen Beschwerdeführer und Beschwerdeführerinnen bundesweit. Einige gehören dem Verein Ability Watch an, der die Verfassungsbeschwerde unterstützt. Nancy Poser trägt ein kurzärmliches Shirt. Später ist sie mit anderen zur Telegymnastik verabredet. Dafür braucht sie Bewegungsfreiheit. Gebrechlich wirkt sie nicht. Dass sie im Elektrorollstuhl mit Kopfstütze sitzt, erkennt man erst auf den zweiten Blick. Die Richterin wehrt sich nicht nur gegen die Gebrechlichkeitskriterien, auf deren Grundlage Fachärzte über die Triage entscheiden würden, sondern auch gegen das Kriterium der Therapiechancen und Erfolgsaussichten.
Das ist eine Prognoseentscheidung. Ich bin nicht gläubig, aber vielleicht würde man in dem Fall sagen, man kann nicht Gott spielen. Ich würde vielleicht sagen, man kann nicht den Zufall des Lebens davor wegnehmen und regeln wollen. Das ist was, was dem Menschen nicht zusteht.
Denn wer weiß, ob eine kerngesund wirkende 20-Jährige nicht doch einen unerkannten Herzfehler hat und daher wesentlich schlechtere Überlebenschancen als ein 70-jähriger Rollatorfahrer, dem man die maschinelle Beatmung verwehrt. Poser fordert gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern, die folgenschwere Grundsatzentscheidung nicht medizinischen Fachgesellschaften zu überlassen. Der Bundestag müsse die Triage gesetzlich regeln. Dazu gehöre eine breite gesellschaftliche und parlamentarische Diskussion.
Wo die betroffenen Vertreter genauso gehört werden wie die Experten und dann eben der Gesetzgeber auf der Grundlage unserer Verfassung eine Entscheidung, eine Werteentscheidung auch trifft, nach welchen Kriterien, Grundprinzipien hier abzuwägen wäre in einem solchen Fall.
Für den Fall, dass Intensivbetten oder Personal knapp würden, favorisiert Poser zwei Prinzipien. Entweder das der Priorität, im Volksmund, wer zuerst kommt, mal zuerst. Die Intensivbetten würden nach Reihenfolge der Ankunft auf der Station vergeben. Oder das der Zufälligkeit. Die Klinik gibt Namen in einen Zufallsgenerator ein und der spuckt die aus, die von der knappen Therapie profitieren dürfen. Dass Reihenfolge oder Zufall über Leben und Tod entscheiden sollen, klingt auch nicht überzeugend. Dessen ist sich Poser bewusst.
Ich glaube, das ist nicht unbedingt die populärste aller Entscheidungen, die unser Grundgesetz da vorsehen würde unter Umständen. Aber wir haben unser Grundgesetz nicht umsonst. Wir haben halt ein individuelles System. Wir schützen die Individualrechte der Menschen.
Individuell, nämlich in einer Patientenverfügung, kann für sich jede und jeder immer noch entscheiden, die medizinische Behandlung auszuschöpfen oder nicht. Für Mitte Dezember hat das Bundesverfassungsgericht Stellungnahmen eingefordert. Bund, Länder und Ethikrat müssen sich mit der Triage befassen. Ein erster Erfolg für das Team um Nancy Poser.
Wenn die intensivmedizinischen Ressourcen knapp werden, wer soll dann die Behandlung bekommen? Anke Petermann hat die Trierer Richterin Nancy Poser besucht, die gegen die vorliegenden Leitlinien Verfassungsbeschwerde eingereicht hat. Da die Infektionszahlen und vor allem die Todeszahlen in vielen Regionen in Deutschland weiter sehr hoch sind, werden Überlegungen lauter, besser doch noch einmal ein vollständiges Herunterfahren des öffentlichen Lebens zu beschließen. 3 Wochen möglichst gar nicht mehr raus und dann stehen wir auch wieder besser da. Allerdings müsste für diesen Fall überlegt werden, wie Kinder weiter im Blick behalten werden, die aus problematischen Familienverhältnissen kommen. Familien, die mit so einer Situation gar nicht klarkommen und alle Anspannung an den jüngsten und schwächsten Familien Mitgliedern auslassen, wo es dann dringend notwendig wäre, dass die Kinder weiter in ihren jeweiligen Einrichtungen verbleiben und täglich hingehen können. Was anderenfalls passieren kann, zeigt sich an einem Fall aus Mönchengladbach. Dort läuft gerade der Prozess um den Tod eines 5-jährigen Jungen, der im Frühjahr zu Hause totgeschlagen worden sein soll. Angeklagt dafür ist der Lebensgefährte seiner Mutter. Auch die Mutter selbst steht vor Gericht. Arne Hell erzählt den Fall Fabio.
Die Erzieherinnen in Fabios Kita in Mönchengladbach haben sich ganz offensichtlich Sorgen um ihn gemacht. Anfang April, gut 2 Wochen vor seinem Tod, sollen sie nach Informationen von WDR und Süddeutscher Zeitung versucht haben, bei seiner Familie zu klingeln und einen Ostergruß zu übergeben. Es machte niemand auf. Auch Briefe sollen ungeöffnet zurückgekommen sein. Die Kita informierte das Jugendamt. Schließlich hatte eine Erzieherin schon kurz vor dem Lockdown Anzeichen für Gewalt bei Fabio entdeckt. Blaue Flecken am Oberarm. In die Notbetreuung der Kita kam der Junge danach dennoch nicht.
Dann erwarte ich, dass die Jugendämter dann ganz stark in die Familien gehen und die Kinder im Blick behalten.
Sagt Britta Altenkamp, SPD-Landtagsabgeordnete in Nordrhein-Westfalen.
Das ist das gewesen, was schiefgegangen ist bei ganz vielen Jugendämtern.
Grundsätzlich von Gewalt am meisten gefährdet sind immer noch alles im Kindergartenalter, weil die sich in der Regel nicht einfach Hilfe holen können.
Sagt Katinka Beckmann, Professorin der Hochschule Koblenz und Expertin für Kinderschutzfragen. Sie würde sich wünschen, dass die Jugendämter allgemein bei Verdacht auf Gewalt hartnäckiger wären.
Dass auch wenn vielleicht bei einem ersten Hausbesuch kein akuter Gefährdungsfall eingeschätzt worden ist, dass man da auch trotzdem dranbleibt und nicht, ich sag mal, Ampel auf grün und jetzt gehe ich da nie wieder hin.
Die Anzahl der Kindeswohlgefährdungsmeldungen war in Deutschland während des Lockdowns leicht zurückgegangen. Auf Anfrage von WDR und SZ teilte jetzt etwa die Hälfte der Bundesländer mit, dass es danach für kurze Zeit einen deutlichen Anstieg der Meldungen gegeben habe. Auch in Nordrhein-Westfalen war dies so. In einem Viertel der Bundesländer blieben die Zahlen gleich. Insgesamt ein unklares Bild. Eine repräsentative Studie der TU München kam zu dem Ergebnis, dass mehr als 6% aller Kinder im Lockdown Gewalt erlebt haben. Das wären auf Deutschland hochgerechnet mehr als 600.000 Kinder.
Kinder müssen zu sehen sein,
sagt Professorin Beckmann mit Blick auf die noch kommenden Monate während der Corona-Pandemie.
Dazu gehört natürlich auch, dass eben möglichst wirklich die Kitas offen bleiben, dass die Kinder auch wirklich im Präsenzunterricht zu sehen sind. Und ich würde mir einfach sehr wünschen, dass wir nochmal vielleicht auch gesamtgesellschaftlich ein bisschen mehr dazu kommen, Gesundheit nicht nur auf Corona-frei, ich sag mal, zu definieren. Und natürlich bedeutet Gesundheit auch frei von Gewalthandlungen zu sein.
Das Jugendamt in Mönchengladbach hatte Fabios Familie im Frühjahr nicht mehr besucht. Auch ein geplantes Treffen mit der Kita fand nicht mehr statt. Seine vielen Verletzungen blieben unentdeckt. Beim letzten Hausbesuch im März, schreibt das Jugendamt auf Anfrage, sei keine Gefährdung festgestellt worden, die ein Eingreifen gerechtfertigt habe. Auch nicht bei seinem jüngeren Bruder, der zuvor schon mit blutunterlaufenen Augen im Krankenhaus war. Zu der Frage, warum es im Lockdown nicht auf die Hinweise der Kita reagiert hat, dazu will sich das Jugendamt nicht äußern, wegen des laufenden Prozesses.
Arne Hell über den Fall Fabio. Kinder, dem Shutdown niemand mehr sieht.
Thank you.
Ich hatte Ihnen zu Beginn der Sendung versprochen, dass wir darüber berichten, wie Berlin sich auf das Impfen vorbereitet. Diesen Beitrag von Claudia von Laak, den ich Ihnen gerne empfehlen möchte, können Sie in unserer Audiothek im Internet anhören. Wir nutzen die Zeit jetzt für ein anderes Thema. Uns hat uns nämlich eine Eilmeldung erreicht aus Sachsen-Anhalt. Dort hat Ministerpräsident Rainer Haseloff Innenminister Holger Stahlknecht entlassen. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Landeskorrespondenten vor Ort, Niklas Ottersbach. Herr Ottersbach, was ist jetzt genau passiert?
Also der Innenminister Holger Stahlknecht hat ein Interview gegeben in der Magdeburger Volksstimme und als ich das gelesen habe, da war ich wirklich erschrocken, weil was Holger Stahlknecht da gesagt hat, war zum einen, er hat die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk nochmal wiederholt, aber das auch auf die inhaltliche Ebene verlegt. Also nicht nur die Kosten, sondern er hat auch gesagt, da spielt zu viel Gender, bla bla, eine Rolle. Und man dürfe nicht mehr so richtig was sagen und die eigentlichen Sorgen der Menschen finden da nicht so richtig Platz. Und das, was ihn jetzt womöglich das Amt gekostet hat, ist Folgendes. Am Ende wird er gefragt, ja, was passiert denn, wenn es keine Einigung gibt? Und da hat er gesagt, ja, dann machen wir eine Minderheitsregierung bis Juni. Und das bedeutet eben in Sachsen-Anhalt, müssen wir jetzt auch erstmal sammeln, weil das ja wirklich ganz frisch ist, das bedeutet eben in Sachsen-Anhalt, dass die AfD beteiligt wird oder toleriert wird. Und das kann ein Rainer Haseloff nicht auf sich sitzen lassen, denn Rainer Haseloff ist ja dafür angetreten, nochmal als Spitzenkandidat, dass er eben gerade nicht gemeinsame Sache macht mit der AfD. Und als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, okay, das ist eine Kampfansage an Rainer Haseloff und hier findet jetzt das letzte Gefecht statt des Holger Stahlknecht, mit dem ich oft auch gesprochen habe. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, okay, hier geht einer nochmal wirklich zum Frontalangriff über. Und das hat er jetzt anscheinend verloren. Rainer Haseloff hat die Notbremse gezogen. Und er begründet das in der Mitteilung auch damit, dass das alles unabgestimmt gewesen sei. Ein öffentlicher Koalitionsbruch, die Drohung nochmal im Raum stand. Und da heißt es weiter, der Ministerpräsident verfolgt weiterhin das Ziel, in der für das Land schwierigsten Phase der Überwindung einer Pandemie bisher unvorstellbaren Ausmaßes eine in jeder Hinsicht handlungsfähige Regierung anzuführen. Und eine handlungsfähige Regierung, das geht halt nicht als Minderheitsregierung unter AfD-Gnaden.
Herr Ottersbach, das, was Sie jetzt alles in der ganz Kürze der Zeit uns erklärt haben, das sagt ja auch einiges aus über das Verhältnis zwischen Holger Stahlknecht und dem Ministerpräsidenten Rainer Haseloff.
Ja, total. Also nochmal zu Holger Stahlknecht. Der ist seit 10 Jahren Innenminister und ein sehr ehrgeiziger Typ, immer sehr gut angezogen auch, der sich sehr gut artikulieren kann als gelernter Staatsanwalt. Und der wollte unbedingt Ministerpräsident werden. Seit Jahren war das sein Plan. Und dann hat er 2018 erstmal den Parteivorsitz übernommen. Und ich dachte ja, er geht quasi, er fährt wie auf Schienen zur Spitzenkandidatur. Aber dann hat er Fehler gemacht. Er hat zum Beispiel diese Denkschrift zugelassen, einiger CDU-Fraktionäre, die geschrieben haben, sie wollen das Soziale mit dem Nationalen wieder versöhnen. Und dann kam die Rainer-Wendt-Affäre, die nicht nur er zu vertreten hatte, da war auch Haseloff mit involviert, aber am Ende sollte der umstrittene Polizeigewerkschafter Rainer Wendt in Magdeburg im Innenministerium Staatssekretär werden und Holger Stahlknecht hat dann am Ende, stand dann als Buhmann da und das, ich sag mal so, da gab es viele Verletzungen, also Holger Stahlknecht wollte es ja unbedingt machen, hat Fehler gemacht und die Fehler wurden alle ihm zugerechnet und Haseloff konnte glänzen mit seinen Geldern, die er für den Strukturwandel rausgeholt hat. Also mit anderen Worten, wenn es gut lief, dann konnte Haseloff glänzen. Wenn es schlecht lief, dann lag es an Stahlknecht. Und jetzt in dieser Krise, ganz zum Schluss, hat Stahlknecht wohl gemerkt, okay, jetzt ist zum ersten Mal Haseloff am Pranger und das kann ich nutzen und ist jetzt in die Offensive gegangen und ist damit gescheitert.
Niklas Ottersbach, unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt, zu der ganz frischen Meldung, dass Ministerpräsident Rainer Haseloff den Innenminister Holger Stahlknecht entlassen hat. Vielen Dank für die sehr schnellen Informationen, die Sie uns jetzt hier an der Stelle schon geben konnten. Das war die Sendung Deutschland heute mit Jessica Sturmeck. Ich möchte Sie noch auf ein Thema hinweisen, was wir morgen im Wochenendjournal haben, und zwar Kultur am Abgrund. Ein sehr hörenswertes Thema mit vielen interessanten Informationen rund um die Kultur in der Pandemie und den Shutdown. Und das war's.